SWR 2 Tandem.
Was erlebt ein Mensch im Koma? Die Verwaltungsbeamtin Carola Timm war 35 Jahre alt, als 2004 in ihrem Gehirn ein Aneurysma platzte. Nach mehreren Operationen fiel sie in ein Wachkoma, aus dem sie erst nach 5 Jahren wieder erwachte. Sie hat darüber ein Buch geschrieben, Mein Leben ohne mich. Im Gespräch mit Almut Engelin beschreibt Carola Timm Wahrnehmungen und Gedanken im Koma und wie sie zurück ins normale Leben fand.
Carola Timm, Sie sitzen hier quicklebendig vor mir und lachen mich an. Und Ihr Buch, Mein Leben ohne mich, über 5 Jahre im Koma, da steht am Anfang Tod. Ich bin tot. Was bedeutet das?
Das haben wahrscheinlich viele sich vorgestellt, weil keiner gedacht hat, dass ich es überleben würde. Also ich habe mich gar nicht tot gefühlt, muss ich dazu sagen. Ich dachte, ich bin nur krank. Ich wusste auch gar nicht, was Wachkoma ist und dass ich das habe. Ich dachte, ich bin ganz normal am Leben. Ich wusste nur, ich bin sehr krank und hatte gehofft, dass sie mich bald wieder instand setzen können.
Also Wachkoma heißt ja, dass man in der Regel selber atmet, dass der Patient auch selber schlucken kann, dass er einen Wach- und Schlafrhythmus hat, dass er aber ansonsten eigentlich überhaupt nicht reagiert, auf gar nichts. Sie haben aber, wenn ich das richtig verstanden habe, am Anfang auch nicht selbst geatmet und auch nicht selbst geschluckt. Haben Sie daran, an diese erste Zeit, irgendeine Erinnerung?
Also die ersten Monate noch nicht, aber danach schon, jede Menge. Ich habe die Augen aufgemacht, ich habe alles gesehen, alles gehört und auch alles verstanden, aber ich konnte nicht selber richtig reagieren. Und dann ein bisschen später, das war auch erst 2007, da haben sie sogar geschafft, dass ich im Wachkoma gestanden habe, mit Hilfe. Und da war ich stolz. Ich habe gedacht, ich muss noch besser werden. Das sind meine Gedanken dazu. Da kann ich mich auch dran erinnern. Also man kann mehr, als man denkt. Mir wäre nie auf die gekommen, dass ich keine Mimik hatte. Die haben meine Wünsche erfüllt. Und habe ich gedacht, das sehen sie in meinem Gesicht oder in meinen Augen. Dass da nichts war, darauf wäre ich nie gekommen.
Also sie hatten wirklich gar keine Mimik. Und an einer Stelle steht auch, dass jemand schildert, dass ihre Augen, sie konnten nichts fixieren, die rutschten in völlig verschiedene Richtungen. Ja. Das heißt, mit dem Sehen, das war eigentlich auch schwierig in diesem Zustand.
Ich kann mich auch alles gesehen, wie es ausgesehen hat, als wir nach meinem Wachkoma und als ich wieder wach war und mir gut ging, die Leute in Bad Segeberg wieder besucht haben. Ich sage, an Bad Segeberg kann ich mich nicht so erinnern, aber so ich einen kleinen Punkt gesehen habe, habe ich mich an alles erinnert. Nur weiß ich genau, wie das aussieht. Und habe das alles wieder erkannt. Also ich habe schon alles richtig gesehen. Und auch die Gesichter, ich wusste genau, wer jetzt bei mir ist, dass meine Schwester, mein Schwager, meine Nichte, mein Vater, meine Mutter, mein Mann bei mir war. Das wusste ich genau. Meine Mutter war auch immer da. Ich wusste nur nicht, dass es meine Tochter ist.
Genau, da wollte ich jetzt nachfragen. Es gab einen Menschen, den konnten Sie überhaupt nicht einordnen. Im Herbst, nachdem Sie ins Wachkoma gefallen waren, also da müssen Sie meiner Rechnung nach so ungefähr 3 Monate schon im Koma gewesen sein, sind sie entbunden worden von einem kleinen Mädchen. Also sie waren schwanger, als sie ins Wachkoma fielen. Und das Erstaunliche ist, sie haben gar nichts mitbekommen von dieser Geburt?
Nein. Das war auch bevor ich die Wahrnehmung von dem Wachkoma habe. Und ich habe das auch nicht begriffen, dass es meine Tochter ist. Man kann nicht sagen, du bist Mutter geworden und hat an der Geburt nichts mitbekommen. Das konnte ich mir nicht vorstellen.
Also es war ein Kaiserschnitt.
Ja, natürlich. Man kann ja nicht pressen, wenn man im Wachkoma ist.
Es gibt keinerlei Erinnerung daran?
Nein, daran habe ich keine Erinnerung. Ich wusste auch nicht mehr, dass ich vorher schwanger war. Je älter die Sachen sind, desto mehr Erinnerungen habe ich. Und direkt vor dem Wachkoma habe ich nicht so viele Erinnerungen. Ich habe immer gedacht, naja, das muss eine Verwandte sein. Das war schon klar. Meine Mutter bringt keine fremden Kinder immer mit. Dann habe ich gedacht, das muss also die Tochter von meiner Schwester sein.
Diese ganzen differenzierten Überlegungen, die Sie jetzt schildern, das war doch dann wahrscheinlich aber erst eine spätere Phase, wo Sie...
Da war ich schon richtig wach. Ne? Also es war, schon eine Weile wach. Da konnte ich auch schon wieder sprechen, sonst hätte ich nicht sagen können. Ich habe es mir überlegt und habe ich das zu meiner Mutter gesagt. Und habe ich gesagt, ich freue mich für meine Schwester, dass sie so eine tolle zweite Tochter bekommen hat. Ja, eine hatte ja vorher schon. Aber ich bin ein bisschen traurig. Ich wollte immer 2 bis 3 Kinder haben, dass es bei mir nie geklappt hat. Darüber bin ich traurig. Und dann habe ich gesagt, das ist doch deine Tochter. Aber das konnte ich mir nicht vorstellen und habe ich nicht verstanden. Und als sie dann wieder sagte, ich bin traurig, dass ich nie ein Kind gekriegt habe, hat sie ihre rechte Hand genommen, meine linke Schulter geschüttelt. Das ist deine Tochter. Und dann sage ich nur ganz offen, jetzt bin ich aber glücklich, dass das meine Tochter ist. Und dann habe ich es dann nachher auch irgendwann verstanden. Das hat ein bisschen gedauert. Ne?
Ich habe mich gefragt, wie dieses Buch entstanden ist, das Sie geschrieben haben. Das haben Sie ja zusammen mit einer Journalistin geschrieben, Diana Müller. Da sind ungeheuer differenzierte Erinnerungen drin von Ihnen. Wie muss ich mir das vorstellen? Waren das Erinnerungen, die wirklich wiederkamen? Oder haben Sie sich das quasi jetzt im Rückblick so zusammengebaut irgendwie?
Nein, das beruft wirklich auf Erinnerungen von mir und auch von einigen Leuten, die dort auftauchen, die wir dann interviewt haben. Also sie hat mich interviewt und da habe ich ihr alles erzählt, was da gewesen ist. Und die Erinnerungen kamen von mir alleine rauf. Dann haben wir die anderen besucht, Pfleger, meine Mutter, meine Schwester.
Also ich würde Sie bitten, mal eine Schilderung aus der Zeit, wann war das, ungefähr nach 2,5 Jahren oder so, mal vorzulesen, ja, aus Ihrem Buch, wie Sie das selber erzählen.
Bin ich tot? Lebe ich? Ich weiß es nicht. Leben ist anders. Ich liege im Bett. Mir ist warm. Viele Leute kommen und gehen. Was machen sie? Oft bin ich müde. Sehr müde. Ich habe Mutti gesehen. Sie war hier. Das tut gut. Ich müsste die Hand heben und mit den Fingern winken. Etwas sagen. Aber es geht nicht. Keine Kraft. Da ist noch eine Frau. Jung. Sie hat etwas Seltsames an. Eine Art Kittel. Sie spricht ruhig und erklärt mir alles. Sie spielt mir Musik vor, das prickelt auf der Haut. Ich bin so müde, nur schlafen. Alles andere ist egal, schlafen.
Danke. Das sind ja unheimlich genaue, verschiedene Wahrnehmungen, die Sie da schildern. Und Sie rätseln ja ziemlich rum in diesem Zustand. Sie fragen, bin ich tot, lebe ich? Es waren schon sehr verschiedene Zustände, also von richtig benebelt sein und weg sein und aber auch ziemlich präsent sein und mitbekommen, was um einen rum vor sich geht.
Ja, es war schon unterschiedlich. Und vor allen Dingen, wenn die Familie da war, das Wetter war gut und wir waren draußen und sie haben mich mit Eis oder mit Kuchen gefüttert, da habe ich mich auch gefreut. Und er hat mich irgendwo durch die Gegend geschoben, wo das sehr schön war, habe mich gefreut. Meine Mutter hat ja noch eine tolle Idee gehabt, dass sie mir Bücher vorgelesen hat. Das habe ich auch ganz genial gefunden.
Normalerweise stellt man es sich ja so vor, dass dieser Zustand sehr unerträglich ist. Also man geht davon aus, ungefähr 10.000 Menschen in der Bundesrepublik sind im Wachkoma. Und jeder vierte davon, vermuten die Wissenschaftler, ist nach Tests und Untersuchungen irgendwie bei Bewusstsein oder jedenfalls öfters mal bei Bewusstsein. Und das ist ja eine ganz schlimme Vorstellung, dass man bei Bewusstsein ist, aber eigentlich wie Gemüse da rumliegt. Mhm. Also keine Mimik hat, keinen einzigen Finger auch nur bewegen kann. Haben Sie das auch so als qualvoll empfunden, so eingeschlossen?
Ich fand das auch blöd, aber dadurch, dass die Leute sich um mich gekümmert haben, war es schon erträglich. Ich glaube auch besser als für die anderen, weil ich war gar nicht so richtig am Verzweifeln. Ich war gar nicht so der Meinung, dass ich sterben würde. Und ich habe mich gewundert, dass mein Vater mich nicht mehr besucht hat. Und er ist seltener gekommen, weil er solche Schmerzen hatte wegen seinem Krebs. Und dann kam er so gar nicht mehr. Dann ist mir aufgefallen und habe ich gedacht, Mensch, der kommt gar nicht mehr. Vielleicht ist er enttäuscht von mir. Das muss ich wieder gut machen. Also insofern war ich auch sicher, dass ich irgendwann wieder in der Lage bin, sowas zu machen. Also solche Gedanken würde man nicht kommen, wenn man nicht der Meinung ist, dass man es wieder hinkriegt. Nur als Beispiel, dass man eigentlich der Meinung ist, dass wieder besser werden würde. Ne?
Sie haben gerade gesagt, das war blöd. Also Sie sagen nicht, das war entsetzlich. Sie sagen nicht, es war unerträglich, es war qualvoll, sondern Sie sagen, es war blöd. Kann es sein, dass das damit zu tun hat, dass Sie eine unschlagbare Frohnatur sind und grundsätzliche Optimistin?
Ja, war ich immer. Ich war ganz sicher, dass es sehr gut gehen würde. Ich erinnere mich einmal, da haben sie mich durch den Garten im Krankenhaus in Bad Segeberg geschoben. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich muss wie ein kleines Kind wieder alles lernen. Aber ich werde das schaffen. Ich habe eine gute Mutter, ich habe gute Therapeuten. Also ich war immer Optimist.
Ja, und es ist ja auch so, dass Sie offenbar gerade das Positive immer so intensiv wahrgenommen haben. Sie haben ja gesagt bekommen, dass Ihr Vater gestorben ist. Und Sie waren sogar im Rollstuhl festgeschnallt bei der Beerdigung Ihres Vaters. Aber daran haben Sie auch überhaupt keine Erinnerung.
Nein, also die negativen Sachen hat sie nicht aufgenommen. Sie hat nur die positiven Sachen abgespeichert.
Ihr Gehirn?
Ja. Also ich kann mich an die Schmerzen nicht erinnern, die ich wohl auch gehabt habe. Die anderen haben mir berichtet, wie ich mich benommen habe und bewegt habe. Ich habe bestimmt Schmerzen gehabt. An den Tod und die Beerdigung von meinem Vater habe ich keine Erinnerung. Das sind negative Sachen. Da habe ich keine Erinnerung dran. Die hat mein Gehirn nicht abgespeichert. Das heißt nicht, dass ich gar nichts mitbekommen habe, aber es hat mein Gehirn nicht abgespeichert.
Man kriegt genau mit, dass sie Musik frische Luft, Blumen, Zuwendung, leckeres Essen, Eis, Sachen, die sie gut schlucken konnten, dass sie das alles ganz stark sinnlich wahrgenommen haben. Mhm. Aber ihre Mutter hat ihnen ja zum Beispiel auch dicke Romane vorgelesen dann und hat aus dem Medikus vorgelesen. Und es war ja zu einer Zeit, wo eigentlich überhaupt keiner mehr glaubte, dass sie jemals wieder aufwachen werden oder jemals wieder irgendwie normal sein werden. Erinnern Sie sich an dieses Medikus-Vorlesen?
Ja. Da habe ich gute Erinnerungen dran, auch sogar an den Inhalt. Und meine Mutter sagt, also an diesem Vorlesen von den Büchern hat sie auch tatsächlich das erste Mal festgestellt, dass ich eine gewisse Mimik bekommen habe. Die anderen haben es nicht geglaubt. Und sie sagt, wenn das lustig war, da haben sich meine Lippen ein bisschen gehoben.
So weil ganz minimal.
Ja, minimal, aber immerhin, es war da. Und wenn das spannend war, haben sich meine Augen geöffnet. Große Augen, also war spannend.
Aber das war so minimal, dass wirklich nur ihre Mutter und die eine Logopädin nahm auch was wahr. Ja. Und alle anderen haben gesagt, die Armen, die klammern sich da an eine absurde Hoffnung. Also ihre Schwester hat an einem bestimmten Punkt gedacht, vielleicht ist sie in Wirklichkeit schon tot. Ja. Ich wollte Sie noch mal bitten, hier eine Passage vorzulesen, die so ein bisschen Ihre Eindrücke schildert. Da waren Sie ungefähr 3 Jahre im Koma.
Kuchen ist lecker. Alles, was so süß auf meiner Zunge ist, gefällt mir. Das wissen die Leute hier. Meine Mutti war wieder so traurig. Ganz schlimm. Ihre Stimme ist kein einziges Mal lustig geworden. Sie hat viel gesprochen. Hoch und tief. Ihre Lippen haben sich bewegt. Ihr Mund hat sich geöffnet und geschlossen. Doch an mir sind die Sätze vorbeigestudelt. Ich wollte sie fassen, aber sie waren schneller, sind mir entwischt. Warum kann ich meine Mutter nicht verstehen? Spricht sie eine andere Sprache? Ist sie meinetwegen traurig? Ich bin doch ein fröhlicher Mensch. Ich lebe so gerne. Ich habe viel Glück, dass so nette Leute um mich herum sind. Ich träume viel. Ich schließe die Augen und bin dann weg. Nicht im Zimmer, sondern woanders. Draußen. Die Sonne scheint, Bäume, Blumen und Gras. Ich laufe mit den Füßen darüber. Das Gras piekst auf meine Haut. Oder das Meer. Warm fließt es um meine Arme und Beine. Wellen rauschen und Wind weht. Ich bin unter Wasser. Ich atme und schaue. Es ist ruhig. Ganz großartig.
Danke. Ja, also diese Passage, die finde ich besonders eindrucksvoll, weil sie ja Tauchlehrerin waren. Und sie waren auch eine sehr herausragende. Also sie waren die einzige, glaube ich, mit 3 Sternen in Schleswig-Holstein.
Die erste. Es sind wohl welche gekommen, aber die erste in ganz Norddeutschland, nicht nur Schleswig-Holstein.
Ja. Das heißt, sie waren eigentlich ein richtiger Unterwassermensch.
Ja.
Und das ist interessant, dass sie sich da auch so hineingeträumt haben. War das so, dass man sagen kann, das Tauchen war fast ein bisschen eine Vorbereitung für das, was sie im Koma dann gebrauchen konnten?
Bestimmt. Ich bin auch froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe eine gute Erinnerung daran. Da habe ich mich immer so wohl gefühlt. Ist auch Entspannung. Also für mich zumindest. Wenn man sehr viel Angst hat, wahrscheinlich nicht. Es ist nicht das Richtige für jeden.
Und in diese Zustände, dass sie draußen im Garten oder dass sie im Meer sind, da haben sie sich dann hineingeträumt, als sie im Koma waren.
Ja.
War das wie so eine Art Ausweg?
Das ist Schönheit, das Schöne im Leben. Nicht an das Pech denken und in das, was einem nicht gefällt, sondern lieber davon träumen, was schön ist. Ne? Sonst wäre die ganze Zeit nur unglücklich.
Also in Ihrem Buch taucht auch immer wieder auf, dass Sie beten oder dass Ihre Mutter betet. Das spielt eine große Rolle in Ihrer Familie.
Ja, ich war immer gläubig. Das hat sich auch nicht geändert. Ich selber habe nicht gebetet im Wachkoma. Also so weit war ich nicht, aber die Leute haben alle für mich gebetet.
Hier gibt es ein Zitat in der Zeit, wo Sie das Wachkoma schildern und da schreiben Sie, manchmal denke ich an Gott. Will er mir ein Zeichen geben? Vielleicht stellt er mir eine Aufgabe. Ich soll Geduld lernen, bevor ich wieder normal leben darf. Geduld ist nicht meine Stärke. Abzuwarten, das ist nicht mein Ding. Ihr Verhältnis zu Gott oder zu dem, was Menschen Gott nennen, hat sich das durch diese Erfahrung irgendwie verändert?
Nein. Ich bin froh, dass es den gibt und dass es auf meiner Seite steht. Und er hat dabei noch meinen größten Wunsch erfüllt, dass ich Mutter geworden bin. Und das finde ich sehr großzügig und sehr schön. Ich genieße das auch.
Sie haben noch in einer anderen Hinsicht riesiges Glück gehabt. Sie hatten nämlich wahnsinnig gute Therapeuten.
Ja.
Und da ist ja den Therapeuten irgendwie aufgefallen, dass sie immer so wahnsinnig müde waren.
Beteiligten, das waren die Pfleger vom Altenheim. Ich war im Altenheim erstmal die Jüngste, natürlich, mit 39. Nach drei Jahren war ich, da hat keiner mehr geglaubt, dass ich es überleben kann. Dann haben mich zum Neurologen geschickt. Und der Neurologe hat die Medikamente geändert oder die Menge geändert. Und als ich nach drei Wochen wiederkam, war ich aus dem Wachkoma aufgewacht.
Naja, also das finde ich jetzt eine kühne Formulierung, aus dem Wachkoma aufgewacht. Sie wurden präsenter, also Sie beschreiben das selber so, dass Sie schreiben, ich fühle mich besser, näher dran am Leben, ich bin nicht mehr so müde, ich bleibe jetzt länger wach, alles ist irgendwie klarer und greifbarer, die Menschen, meine Umgebung, ich selbst, irgendwie hat es Klick gemacht in meinem Kopf und plötzlich verstehe ich viel genauer, was die Leute sagen. Ich kann ihnen ganz anders folgen, ich kann ganze Sätze packen und nachvollziehen. Also das hört sich ja so an wie so ein Ding zwischendrin, noch nicht so richtig aufgewacht, aber ja, irgendwie wacher.
Es hat sich komplett geändert. Also man hat mir auch angesehen, ich hatte eine Mimik, ich habe sie angeguckt und es hat sich komplett geändert. Also ich konnte nicht aufstehen und denen entgegengehen oder sprechen oder so, das kann man nicht erwarten.
Es war so ein bisschen aus Ihrer Schilderung heraus, dass das am Anfang so ganz kleine, feine Veränderungen waren. Erst die Mimik kam plötzlich wieder und Sie konnten jemanden angucken und fixieren, den Blick auf jemanden gerichtet halten. Und dann wurden die Prozesse irgendwie immer schneller. Ja. Man merkt an Ihren Schilderungen, dass Sie richtig ehrgeizig sind, wenn Sie etwas wollen. Und Ihr Ehrgeiz hat dann auch eingesetzt, aber da gab es einen ganz entscheidenden Einschnitt in dem Wachkoma, wo es dann richtig losging. Und ich nenne das so das O-Wunder. Nicht O-Wunder, sondern das O-Wunder. Das war ungefähr nach
5 Jahren im Prinzip. Das war schon 2009.
Dass das mit dem O passierte?
Ja.
Ich wollte Sie bitten, das mal vorzulesen. Sie hatten einen Helfer, einen ehrenamtlichen Helfer, der kam und beschäftigte sich mit ihm.
Der kam von der Caritas.
Johann, und der war Marinesanitäter, Pensionierter. Mhm. Und Johann besuchte sie immer und dann passierte etwas, als Johann sie besuchte.
Als er gegangen ist, ist etwas Seltsames passiert. Er hat mich angeschaut. Dann hat er mir mit den Fingern ein Zeichen gegeben, das ich gut kenne. Auf einmal war ich ganz aufgeregt. Ich habe mein Herz gespürt. Ich habe dieses O selbst so oft geformt. Ich zeige es gerne. Ohne viele Gedanken zu machen oder mich anzustrengen, hat sich plötzlich meine rechte Hand gehoben und ich habe es ihr nicht befohlen, sie hat es ganz alleine gemacht. Dann haben sich mein Daumen und Zeigefinger berührt. Okay, habe ich ihm zurückgegeben. Mir geht es gut. Der Pfarrer war total überrascht. Das konnte ich sehen. Er hat so ein lustiges Gesicht gemacht, dass ich am liebsten gelacht hätte.
Das heißt, das war das Okay-Zeichen der Taucher. Dieses O, was man eben mit den Fingern formt.
Genau.
Und das war die große Sensation dann in dem alten Pflegeheim, in dem Sie waren, dass Sie zum ersten Mal tatsächlich richtig mit einer Geste reagiert haben.
Das war nicht verbal, aber das ist Antworten. Ne? Man kann ja, als Taucher kann man unter Wasser auch nicht reden. Da redet man mit den Fingern. Und insofern konnte ich reden. Und das war das, was ich mir gewünscht habe die ganze Zeit, auch im Wachkoma.
Ja, und das Unglaubliche ist, und das zeigt ja auch Ihren unglaublichen Willen, dass dann, als der Johann, den Sie für einen Pfarrer hielten, der aber kein Pfarrer war, dann auf den Flur gerannt ist und alle zusammengetrommelt hat und ganz aufgeregt war, dass Sie das gemacht haben, dann konnten Sie es nochmal wiederholen.
Ja, und da war ich noch ein bisschen stolzer, dass Sie es nochmal wieder hingekriegt haben.
Ja. Und von da an ging es eigentlich, kann man sagen, in Ihrer Entwicklung sehr stürmisch voran.
Ja.
Können Sie sich denn erinnern, irgendwie wie das ging? Sie konnten ja lange, auch wo Sie schon liefen, gar nicht sprechen.
Nee, das hat mich auch geärgert, dass es nicht funktionierte. Ne? Man muss erstmal nicht richtig Worte, sondern erstmal so Töne im Mund formen. Ne? War nicht sofort gegangen.
Also O oder O oder
A, E, O, I, A, E, O, I, T, D, Di, Du, die und solche Sachen einfach. Ne? Man muss halt mitmachen, auch wenn das langsam geht und wenn das nicht so läuft, wie man will. Man darf halt nicht aufgeben.
Ich habe mich jetzt in der Vorbereitung natürlich damit beschäftigt, was passiert denn da eigentlich im Gehirn? Und eine Schilderung fand ich ganz gut. Da sagte ein Neurochirurg oder ein Spezialist jedenfalls, der sagte, man muss sich das Gehirn, kann man sich auch vorstellen, wie ein Nahverkehrsnetz. Und wenn eine U-Bahn ausfällt, weil das Gleis kaputt ist oder so, dann klumpen sich erstmal die Kunden an den anderen Enden und wissen nicht, wie sie jetzt von A nach B kommen. Aber dann kommen sie auf die Idee, es gibt ja andere Wege von A nach B. Die sind etwas umständlicher, aber die gehen auch. Mhm. Und genau das tut das Gehirn. es sucht sich neue Wege.
Mhm.
Und ein Wachkoma ist ja nach dem, was man heute vermutet, ist es ja so, dass genau die Sachen im Gehirn, die dafür zuständig sind, verschiedene Gehirnregionen zu verbinden, dass genau die beschädigt sind und kaputt sind. Habe ich mir das so vorzustellen, dass auch Ihre Erinnerungen wie so einzelne Inseln waren, die jetzt irgendwie nicht richtig verbunden waren?
Es ist schon so. Man muss das erstmal alles wieder, die Erinnerungen wieder zusammenpuzzeln. Ne? Das ist schon wahr. Aber es ist zum großen Teil wieder gelungen, aber nicht alles sofort. Ne?
Ihr Studium ist, glaube ich, nicht wiedergekommen.
Nein, Verwaltungsrecht.
Sie waren Beamtin in Kiel?
Ich bin Beamtin des Oberen Dienstes vom Land Schleswig-Holstein.
Und das können Sie nicht mehr ausüben,
nein,
weil das ist weg.
Das kann ich mir aus, da ist zu viel verloren gegangen, ja.
Ja. Ihre Tochter, hat das geholfen, dass man Ihnen die immer auf die Brust gelegt hat, dass die auf Ihnen rumgekrabbelt ist? Also hat sich das positiv ausgewirkt?
Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht begriffen habe, dass es meine Tochter ist, ich habe mich sehr gefreut. Ne?
Und das Kind, heute ist Ihre Tochter 10 und besucht sie regelmäßig.
11 also ist sie schon.
11, lebt bei ihrem Vater. Hat Ihre Tochter auch eine Erinnerung daran, wie das für sie war?
Und sie hatte am Anfang sicherlich gedacht, dass das so ist, dass eine Mutter immer so ist. Die Mama spricht nicht, die umarmt mich nicht, aber haben alle gesagt, das ist deine Mama. Und meine Mutter hat mir auch erzählt, als sie im Kindergarten abgeholt hat, hat sie meine Mutter gesagt, Oma, wird meine Mama dann auch irgendwann mal so wie die anderen Mamas sind? Meine Mutter, ich kann es jetzt zwar nicht versprechen, aber ich glaube schon, dass deine Mama so will. Das war auch, bevor ich aufgewacht war, ne?
Ja, das war ja für Sie was sehr Schönes und Ermutigendes mit Ihrer Tochter, aber es gab ja auch unheimlich harte Schläge. Also Sie haben einfach hinnehmen müssen, dass Ihre Ehe darüber zerbrochen ist, dass Ihr Mann diesen Prozess nicht überstanden hat. Johann, der Ihnen so viel geholfen hat, mit dem Sie auch dieses O, dieses Taucherzeichen zum ersten Mal gemacht haben, ist gestorben. Sie haben dann erfahren, dass Sie nie wieder tauchen dürfen. Sie haben erfahren, und Sie sind wahnsinnig reiselustig, dass Sie nie wieder fliegen dürfen. Wie haben diese ganzen Schläge auf Sie gewirkt? Das waren ja doch so einige richtige Hämmer.
Mit der Ehe war ich traurig, aber ich habe erst gedacht, ich wollte das wieder aufbauen. Das geht natürlich nicht, aber ich habe auch Verständnis dafür nach der ewig langen Zeit. Und ich hatte eine Freundin, die sich gut um unsere Tochter kümmert und sich meine Tochter gut wohlfühlt, dann ist es auch in Ordnung, aber sie kommt immer zu mir. Und bei dem Tod von dem Johann war ich auch sehr traurig, aber ich habe einen tollen neuen Freund, also man nicht mehr traurig sein. Und mit dem Fliegen und dem Tauchen war ich sehr, sehr traurig am Anfang. Und ich sage, Mist, alles, was du liebst, darfst du nicht mehr, das ist doch ärgerlich. Also es gab so eine kurze Pause, wo ich wirklich mal traurig war. Das ist für mich ungewöhnlich, dass ich wirklich traurig bin. Ne? Und dann nach einer Weile habe ich zu mir gesagt, du bist bescheuert. Du findest auch was anderes. Und außerdem, du warst auch noch nie in München, du warst noch nie in Paris, du warst noch nie in Madrid. Und nach Moskau kann man auch mit dem Zug oder mit dem Bus oder mit dem Auto hinfahren. Und mit dem Tauchen war ich ein bisschen traurig, aber ich kann immerhin wieder schwimmen. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Also ich habe mein Leben anders geworden, aber nicht schlechter geworden.
Und wie sieht Ihr Alltag heute aus? Was machen Sie so?
Ich mache sehr viel Sport jeden Tag. Mein neues Lieblingshobby ist Zumba.
Das ist ein lateinamerikanischer.
Lateinamerikanischer Tanzfitness. Und manchmal auch Yoga. Ich würde nicht mehr tauchen, aber ich kann wieder schnorcheln.
Und Sie engagieren sich inzwischen auch ehrenamtlich.
Ja, das ist richtig. Bei der Caritas. Wir sind zuständig für die alten Leute im Altenheim, wo ich auch gewohnt habe. Da helfe ich dann mit.
Ihre Schwester denkt in dem Buch, die haben Sie ja auch interviewt, darüber nach, wie Sie sich als Persönlichkeit verändert haben. Und sie sagt, dass Sie früher eigentlich ja eben so enorm willensstark waren, fast bis zur Rücksichtslosigkeit. Und diese Erfahrung, meint Ihre Schwester, hätte was bei Ihnen geändert. Ist das so? Empfinden Sie das auch so? Und was hat sich da vielleicht geändert?
Ja, vielleicht schon. Ich bin rücksichtsvoller vielleicht geworden und ich achte mehr auf das, was die anderen wollten. Aber ich wollte damals einfach mein Leben durchleben. Ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, was ich gemacht habe. Aber jetzt bin ich eher bereit, darauf einzugehen, dass andere einen anderen Willen haben, dass ich mich dem anpasse. Das habe ich früher weniger gemacht. Ich gebe mir Mühe, das so ein bisschen zu ändern.
Wie finden Sie Ihr Leben heute? Wie hat sich das entwickelt?
Das ist wieder gut geworden. Es ist ganz anders geworden, das ist aber wieder schön geworden. Und ich bin sehr zufrieden als Mutter und habe neue Freunde gefunden und kann zufrieden sein.
Das Buch von Carola Timm, Mein Leben ohne mich, wie ich 5 Jahre im Koma lebte, ist bei Patmos erschienen und kostet 19,99 Euro. Die Fragen stellte Almut Engelin. Sie hörten eine Sendung aus dem Jahr 2015.